China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Daniel, hallo. Schön, dass du wieder da bist. Es ist ja kurz vor Silvester. Wir haben heute den Montag, der 16. Februar und wir sind wieder hier in meinem Studio. Und bevor wir in die Tiefe gehen, wie war die Resonanz auf die letzten beiden Episoden, die wir geführt haben? Haben dich Zuhörer angesprochen?
Ja, hallo, hallo Xiaolong, schön wieder hier zu sein. Ja, das Feedback war sehr gut. Ich habe durchaus ein paar neue Kontakte auf LinkedIn auch bekommen, noch einige Anfragen mit konkreten Nachfragen oder konkreten Anfragen zum weiteren Austausch. Interessanterweise gab es auch viel Zuspruch letztendlich. Zum einen dafür, dass wir versuchen, China bei den Zukunftstechnologien den Unternehmen, aber auch den Zuhörern ein bisschen näher zu bringen und dem deutschen Unternehmen dabei zu unterstützen, China besser zu verstehen oder dieses moderne China besser zu verstehen. Und zum anderen dafür, dass wir auch ein bisschen kritisch auf die deutsche Situation schauen, durchaus. Das reflektiert offensichtlich viel bei vielen.
Ich habe nur geholfen. Du warst sehr offen.
Ich bin Deutscher, deswegen darf ich auch durchaus ein bisschen kritisch mit diesem, ist ein tolles Land und auch wir haben eine gute Entwicklung gehabt, vor allem die letzten 3-4 Jahrzehnte. Aber wir müssen schon gucken, dass wir weiterkommen und es motiviert dann schon sehr, wenn man da viel Zuspruch bekommt und es offensichtlich, oder wir sind nicht alleine, sagen wir es mal so, wir sind nicht alleine mit unserer Perspektive. Das motiviert doch.
Das freut mich zu hören und häufig ist ja so, ne, man braucht externe Impulse, um doch das Problem oder die Herausforderung zu Hause zu lösen. Ein bisschen ist auch so in diesem Umfeld Fernreise oder Foresight-Trips sozusagen. Und warum macht man das? Weil man ja auch sein eigenes Geschäft optimieren möchte. Und darum geht's auch. Und du bist nicht nur verantwortlich für Foresight-Reise, du bist auch ein sehr guter Beobachter. Und welche Themen in deinem Umfeld oder während der Reise hast du mit aufgenommen, was die deutschen Manager und Unternehmer sehr bewegen?
Ja gut, also aktuell ist das klar. Zum einen die Geopolitik, Risikomanagement, wie geht man mit den Risiken um, dem Trade War und potenziellen Konflikten in Asia Pacific. Aber es geht halt auch ganz viel um die Frage, wie geht man mit der Konkurrenzsituation in China um? Stichwort Localization 3.0. Gerade die Firmen, die schon dort sind oder dahin wollen in den Markt. Wie baut man wirklich lokal eine Brand auf? Wie macht man Sales? Wie macht man eigentlich Vertrieb, wenn man den eigentlich so richtig nie gemacht hat selber und eher den Markt serviciert hat? Also große Kunden, die man aus dem Ausland oder aus Europa kennt, vor Ort serviciert, aber selber nie mit chinesischen Playern, die jetzt auch international gehen, zusammengearbeitet hat. Die Frage auch, das kommt immer mehr auf jetzt auch, auch in den Kundengesprächen, die wir haben, die Kostensituation hier bei uns in Deutschland und ob man in China zukünftig, vor allem wenn es dann um Zukunftstechnologien geht, ob man in China nicht nur für China, sondern auch für die Welt entwickelt und dort auch dann produziert und nicht nur Commodities, sondern wirklich Innovationsprodukte, nenne ich das jetzt mal ganz allgemein. Und ja, natürlich, das ist ja Sinn und Zweck der Foresight-Trips, auch die Frage, wie sieht's eigentlich in dieser Blackbox China aus? Was passiert da bei den neuen Technologien? Wie weit sind die tatsächlich? Also man sieht viele Videos und so weiter auf LinkedIn oder auf YouTube, aber wie weit sind die wirklich? Und was ist eigentlich dran an diesem China-Speed? Kann man wie schnell sind die tatsächlich da in China und warum sind die schnell und was kann man davon lernen für zu Hause.
Mhm. Welche von den Themen, wo du jetzt erwähnt hast, von Geopolitik bis zu Kosten optimieren für sich zu Hause, die Produktstruktur, Produktkostenstruktur zu optimieren, eignen sich da besonders aus der Foresight Chips quasi Antwort zu finden?
Ja, vor allem natürlich den Stand der Technologien, also der neuen Technologien, dort vor Ort zu beobachten und wirklich zu verstehen, wie Innovation gemacht wird in China oder wie das dort funktioniert und wie man dann vielleicht da auch konkurrenzfähig sein kann. Also das ist ja das Hauptziel auch. Und Geopolitik, da man kann vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, so mal zu gucken, wie sehen das denn die chinesischen Kollegen und Kolleginnen so, wenn man da ein bisschen ins Gespräch kommt. Das kann man mitnehmen, aber ja, ist eher so, glaube ich, fürs Interesse.
Mhm.
Letztendlich, weil man an der Geschichte sowieso oder grundsätzlich nichts selber ändern kann.
Mhm.
Und
wobei ich darf mal einhaken, ich finde, ja. Politik und Wirtschaft kann man nicht wirklich auch teilen, so trennen. Und gleichzeitig die Menschen verstehen, ist auch unheimlich wichtig, trägt dazu bei, dass man auch den Markt bearbeiten kann oder beziehungsweise mit dem Partner zusammenarbeiten kann. Das ist eine unheimlich wichtige Basis. Und so eine Reise kann natürlich schon für einen oder anderen, die vielleicht nicht so oft in China ist und nicht so oft mit Chinesen zu tun haben, vielleicht eine andere Sichtweise auf die Dinge schauen, was die Deutschen ja auch zu Hause drauf die Dinge schauen. Nur man würde wahrscheinlich feststellen, es gibt nicht nur diese eine Wahrheit.
Das ist sowieso wahr oder das ist sowieso richtig, ja. Ja, also das ist natürlich auch, kommt auch immer ein bisschen auf den Foresight Trip oder den Charakter und das, die Themen auch während des Foresight Trips an. Das ist ja ähnlich wie bei, wenn wir jetzt überlegen, wie macht man Innovation vor Ort, wenn wir jetzt hier im Mai einen Trip, da geht es eher um dieses, ganz konkret um dieses Thema, wie machen deutsche und chinesische Unternehmen eigentlich Innovation? Und da bekommt man natürlich da ein bisschen mehr Einblick und versteht auch natürlich das Gegenüber ein bisschen besser. Aber ich nehme es mir mal mit trotzdem, denn also für mich persönlich ist das ein total spannender Punkt und das ist ja, du weißt ja, ein bisschen so auch mein Antrieb immer, dass man auch mal zeigt, dass es da noch eine andere Wahrheit gibt und dass die andere Seite ja auch ihre Perspektiven da hat und die ist manchmal überraschend, erfrischend und auch überraschend reflektiert und auch sehr rational zum Teil und genau. Auch ehrlich. Und das ist ja auch, also mir persönlich so ein wichtiges Anliegen, dass das halt auch dazu beiträgt,
besseres Verständnis. Allgemein kann man sagen, das erweitert wahrscheinlich auch deinen Horizont. Und wir reden ja darüber, Antwort aus der Foresight-Chip zu finden. Häufig Antwort deswegen, weil man ja vorher die Fragen hat. Und aber was wir weniger darüber nachdenken, ist die Denkweise, wie du drauf hast, definiert schon, wie du die Frage stellst. Du bist ja ein erfahrener Umfrage, sozusagen Experte. Du weißt ganz genau, welche Frage du stellst, um implizit bestimmte Antwort zu finden. Und daher ist es auch unheimlich wichtig, dass du überhaupt auf den Box zu kommen und sagen, wie funktioniert die Welt auf anderer Seite insgesamt. Ne?
Deswegen bin ich ja so froh, dass du mir immer so schlaue Fragen stellst hier.
Na gut. Jetzt aufhören mit der Selbstlob. Gibt es Themen, die Gruppe schon sozusagen, also bevor sie nach China gehen, gar nicht damit gerechnet haben? Wir haben über Fragen gesprochen, die Teilnehmer haben, bevor sie nach China gehen. Und sie haben die Antwort gefunden. Und dank euch. Und gibt es Themen, die sie vielleicht vorher gar nicht auf Schirm haben?
Also ich würde mal sagen, grundsätzlich ist es ja so, dass schon, also theoretisch die meisten Themen schon auf dem Schirm sind, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Aber so in der Tiefe und im genauen Verständnis, also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass es da manchmal fehlt, beziehungsweise gewisse Dinge auch aus unserer Diskussion, auch in also medialen Diskussionen und auch im Denken ein bisschen verschwunden sind. Es ist zum Beispiel ein Learning für mich persönlich aus dem letzten Trip auch. Wir reden gar nicht mehr über das Internet of Things bei uns. Also das war ja keine Ahnung, vor 10 Jahren oder so.
Das ist aus der Zeit vor Industrie 4.0 entstanden. Auch richtig. Selbst Industrie 4.0, der Begriff ist, hört man selten.
Genau, okay, da hörst du jetzt halt Smart Manufacturing und sowas, ja, aber grundsätzlich das Internet of Things, also vernetztes, also komplett vernetzte Systeme letztendlich in Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft oder in der Öffentlichkeit sozusagen, Infrastruktur und Verkehr, der Begriff wird gar nicht mehr wirklich diskutiert, was ich auch ein bisschen, also klar spricht jetzt jeder so über KI und künstliche Intelligenz, aber Internet of Things ist, da spielt ja alles mit rein, autonomes Fahren, Drohnen, eigentlich alle Robotics, all das. Aber wir befassen uns eigentlich auch mit der Vision also Internet of Things oder Gesellschaft in einem Internet of Things Zeitalter gar nicht. Und das finde ich deswegen interessant oder ja, auch schwierig tatsächlich, auch für Deutschland schwierig, weil man da, ich sage ja, ich spreche ja immer von Infrastrukturinnovationen im Vergleich zu Laborinnovationen oder ja, digitale Innovation, also digitale Innovation, irgendwie eine E-Commerce-Plattform oder eine App oder irgend sowas. Laborinnovation, Biotech oder Pharma, sage ich jetzt mal, neues Medikament, das im Labor entsteht, aber Infrastrukturinnovation, also das Internet of Things, wo ja zum Beispiel autonome Fahrzeuge, mit denen wir uns wirklich bewegen, da geht es um Infrastruktur. Und da gibt es gewisse, glaube ich, andere Regeln. Da ist die Umsetzung und die Umsetzungsgeschwindigkeit, und da sind wir jetzt bei China Speed wieder, die ist schon entscheidend als Erfolgsfaktor und wichtiger Erfolgsfaktor. Mhm. Also, und auch diese Herangehensweise, das hatten wir jetzt auch schon ja auch ein paar Mal, wie man das überhaupt macht. Und ich muss dann immer, das ist auch sehr interessant, das habe ich auch auf der Reise gemacht, die Leute daran erinnern, als Carl Benz das Automobil bei Heidelberg erfunden hat, dann war das auch nicht perfekt. Dann hat man das auch, das hat noch kein Dach gehabt und keine Scheibe und keine Scheibenwisser und auch keine Stoßdämpfer und keine Stoßstange, also Stoßdämpfer weiß ich gar nicht, aber keine Stoßstange und so weiter und so fort. Also diese ganzen Dinge, die dann später gekommen sind, das war ja nicht perfekt. Aber man hat irgendwann mal angefangen, da sind auch Unfälle passiert und da ist auch mal was kaputt gegangen. Ja, aber man hat das ja ausprobieren müssen, sonst hätte man diese Fehler im System in Anführungszeichen gar nicht entdeckt.
Und ja gut, damals gab es dann noch keine EU.
Da gab es noch keine EU, stimmt.
Das ist ein riesiger Vorteil.
Das, insofern war das ein riesiger
Vorteil. Ich habe nicht so verstanden, aber die äußeren Umstände sind heute etwas anders. Aber das sind dann natürlich Dinge, mit denen man zu tun hat und bekämpfen muss. Aber trotzdem vielleicht auch versuchen, sich davon zu befreien.
Ja, oder zu befreien, aber auch zu lernen. Wir können das vielleicht auch später noch mal ein bisschen vertiefen, aber da geht es schon. Wenn wir jetzt uns zum Beispiel anschauen, wie China und auch die chinesische Regierung diese, wie gesagt, wie ich sie nenne, Infrastrukturinnovation unterstützt, auch in der Normierung. Dort ist es schon, also es ist ja nicht so, dass die ohne Regeln arbeiten, aber es wird immer sehr pragmatisch. Es wird nicht erst eine Regulierung gemacht, sondern es wird sehr pragmatisch erstmal im kleinen Raum getestet und dann wird es erweitert, aber es wird dann auch in der Realität getestet. Ist bei der Low-Altitude-Economy übrigens das Gleiche, auch bei Robotics. Und dann wird sehr pragmatisch die Gesetzgebung und die Regulierung nachgezogen. Mhm. Also es wird, deswegen ist das mit dem Carl Benz durchaus ein gutes Beispiel, wenn man sagt, okay, ich muss erst mal ein bisschen ausprobieren, ich versuche mein Bestes, damit nichts schief geht. Mhm. Ja? Mhm. Aber es geht wahrscheinlich auch mal irgendwo was schief. Mhm. Aber nur so lerne ich die wichtigen Dinge. Aber ich das nicht im Labor, ich kann das nicht planen, letztendlich.
Da würde ich sogar noch einen Punkt dazu ergänzen. Du hast ja vorhin gesagt, China Speed, Schnelligkeit in der Umsetzung, ne? Und dann Pragmatismus, das heißt, man nicht irgendwie nach Perfektion sucht. Mhm. Ne? Und das Dritte hast du im Nebensatz erwähnt, das ist auch wichtig, das ist die Nachhaltigkeit bzw. Strategie. Wenn China über Strategie sprechen, dann geht es um 15 Jahre oder 20 Jahre. Wenn damals China geht es um China Standard 2035, als noch in der 50er, 2015 ist, ne, dann redet man über 20 Jahre. Und diese Nachhaltigkeit, wenn man einmal so ein Begriff in den chinesischen 5-Jahres-Plan reingekommen ist, das wird erstmal nicht raus rausgehen und verschwinden. Und das bleibt auch erstmal drin in der Thematik, in den Rhythmen, dass man in der nächsten Runde wieder aufgenommen wird und schaut, wie weit sind wir da und so weiter und so fort. Das ist ja Nachhaltigkeit auch total wichtig.
Ja.
Da mache ich mir ein bisschen Sorge für Deutschland. Also wenn man über die Begrifflichkeit sprechen, was sind die Vorteile? Speed, Geschwindigkeit, Pragmatismus und Nachhaltigkeit in der Wirtschaftspolitik. Das sind alle nicht die Begriffe, wo ich sage, ist gerade aktuell ein positives Beispiel, was wir jetzt in Deutschland haben. Und Deutschland hat noch EU. Da mache ich mir ganz schön Sorgen für.
Ja, also ich Sorgen machen. Wie gesagt, das machen sich, glaube ich, viele Leute Sorgen oder haben viel die Perspektive, die wir auch in dem Podcast öfter mal einnehmen oder reflektieren auf Deutschland. Und ja, es gibt, ich glaube auch trotzdem, dass wir haben trotzdem noch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und wir müssen da auch nicht nur von China, ne? Wir reden jetzt hier natürlich viel über China, aber man kann sich auch in Indien und in Japan und sonst wo auch, in anderen Ländern auch gute Sachen abgucken. Das ist ja nicht, heißt ja nicht, dass alles gut ist, aber es ist auch nicht alles schlecht. Also man kann ja mal gucken, was da geht. Und ich finde so, es gibt schon so vereinzelt so Dynamiken oder ja, so Entwicklungen in eine gewisse Richtung, zum Beispiel zwischen Hamburg und Berlin, dass die beiden Städte auch in der Mobilität mehr zusammenarbeiten. Aber ich finde, wir haben viel zu viele oder viel zu wenige Projekte, also Modellregionen. Wir haben ganz viele Modellregionen irgendwie, aber in denen passiert immer nichts. Also es wird ganz viel analysiert letztendlich und ganz viel gesprochen, aber es wird wenig tatsächlich ausprobiert.
Also ja, häufig habe ich gehört, man wird immer sehr viel im Vorfeld definiert, was definitiv nicht geht.
Genau.
Richtig. Und bevor man an der inhaltliche Konzeption kommt. Aber wir wollen ja nochmal ein bisschen zurück auf die ursprüngliche Frage. Worauf habt ihr eigentlich nicht gerechnet, womit habt ihr nicht gerechnet, wo nicht auf dem Radarfeld war, bevor ihr nach China geht? Welche Themen habt ihr noch vor Ort festgestellt? Das ist ein Thema, da müssen noch mehr deutsche Unternehmen eigentlich kennen.
Ja, also ich glaube, das große Thema künstliche Intelligenz, und zwar natürlich nicht, ob das auf dem Radar ist, natürlich ist künstliche Intelligenz auf dem Radar, aber wie China künstliche Intelligenz auch in der Industriepolitik denkt und plant. Du hast gerade die Planung, strategische Ausrichtung schon erwähnt. Und das ist schon, ich versuche das mal ja greifbar zu machen, also im Extrem, sagen wir mal, in der westlichen Welt oder in den USA geht es darum, wer hat die beste KI? Wer hat die schnellste, beste KI, die am meisten Dinge kann, sage ich jetzt mal.
Es geht um einen Anbieter wahrscheinlich, ne?
Genau, also es ist the race to the top, das können wir jetzt mal. Also wer ist der Beste, sozusagen? Und China hat eine komplett andere Strategie. Da geht es natürlich auch darum, unabhängig zu sein und gute KI-Modelle zu entwickeln. Aber es geht vor allem darum, in der Breite, ich glaube bis 2030 oder so, in fast allen Bereichen oder in über 90% der Industriebereiche und Sektoren und Branchen KI einzusetzen. Und das muss eben, und da geht es eben nicht darum, KI quasi die beste und schnellste und tollste KI einzusetzen, sondern die kann auch einfach nur ganz einfache Aufgaben übernehmen, also irgendein Assistent oder was auch immer. Aber das Wichtige ist, dass in der Breite eingesetzt wird. Und das ist, glaube ich, was, weil da geht es auch wieder, deswegen habe ich das Internet of Things erwähnt, wenn wir auch über KI sprechen, dann wir denken Large Language Models, da geht es meistens um Textverarbeitung, sage ich jetzt mal im ganz Allgemeinen. Ne? Und natürlich wissen wir, dass das auch im autonomen Fahren und bei Robotics irgendwie eine Rolle spielt. Aber China denkt es viel umfassender und viel breiter. Ne? So ähnlich wie bei Smart Manufacturing oder Industrie 4.0 vorher auch schon. Und wir wissen, wie erfolgreich das war.
Das ist ja interessant. Das ist ja fast gegensätzlich, was das politische System ist, wenn es um KI-Forschung geht oder KI-Technologie angeht. Wenn du sagst, USA, es geht um Race to the Top, das ist ja fast zentralistisch, dass man alle Ressourcen irgendwie zu einem bestimmten Anbieter läuft.
Und ja, sehr spannend.
Ist es irgendwie föderalistische Landschaft eher in China, dass man sagt, wir haben ganz, ganz viele, eine organische quasi Situation und dann lassen die Natur entscheiden, wer wirklich der Gewinner ist, nach einem Evolutionsprinzip. Und das ist natürlich ein ganz andere Spielregel, das stimme ich dir zu. Aber so fällt mir jetzt halt plötzlich so ein.
Das ist sehr spannend, weil es gibt ja noch eine andere Parallele in der Digitalisierung ganz allgemein. Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber es ist ja so, wir haben, das war auch immer so schön, ich habe früher immer versucht, das zu erklären. Wir sprechen ja immer von der Chinese Great Wall, also von der Firewall letztendlich, von der Great Firewall, die quasi Facebook und Google und so weiter geblockt hat. Klammer auf, wir wissen, es hat übrigens nicht nur China gemacht, auch Länder wie Tschechien und zum Beispiel, es wissen weniger, aber Tschechien und oder Indien hat ja auch eine Zeit lang, glaube ich, mittlerweile ist es, glaube ich, verfügbar, Facebook, aber Indien hat ja auch zum Beispiel versucht, Facebook zu blocken. Und das Interessante aber dabei ist, dass hinter dieser Great Firewall ja ein viel diversifizierteres digitales Environment entstanden ist oder Umfeld entstanden ist. Also wenn nicht nur ein Facebook, sondern man hat halt 4 oder 5 ähnliche Plattformen wie Facebook. Oder man hat nicht nur eine Suchmaschine. Gut, wir haben auch Yahoo und so weiter, aber bei uns benutzen einfach die meisten Google. Und in China gibt es aber viel mehr verschiedene Suchmaschinen zum Beispiel. Und insofern hat sich ja eigentlich ein viel organischeres, sage ich jetzt mal, digitales Umfeld in China entwickelt, hinter dieser Great Firewall, in einem, also gedacht oder so wie es wir sehen, zentralistischen oder erwartet zentralistischen System. Das ist ein interessanter Gedanke und Punkt und Perspektive wieder. Und bei der KI könnte ich mir vorstellen, dass es auch wieder so ist. Und auch bei der Robotics und so weiter. Dass du einen künstlichen Wettbewerb sozusagen schaffst und dann durch vielleicht auch in kürzerer Zeit auch besser wirst, weil die Competition so ist. Sondern das ist auch eine gewisse Unabhängigkeit, weil du einfach viele Player hast und irgendeiner wird sich schon durchsetzen. Also, oder verschiedene werden sich durchsetzen. Und dadurch bist du bist auch politisch und auch gesellschaftlich nicht nur von einer, von einem Unternehmen oder vielleicht einer Person abhängig.
Ich will sogar noch sagen, ist das noch nachhaltiger, weil gerade bei zentralistischer Ansatz ist häufig so, man berechnet gar nicht den Einsatz bzw. die Kosten. Das wird einfach alles garantiert, alles zusammengeführt, damit das funktioniert. Mhm. Aber bei einer organischen, wettbewerbsorientierten Situation ist so, dass jeder muss so mit seinem Budget oder Kosten, Ressourcen haushalten, dass es trotzdem zu deinem besten Ergebnis kommt. Dieses marktorientierte Wettbewerb, das führt automatisch dazu, dass man viel bewusster mit der Ressource umgeht. Daher, das ist auch so, warum China zwar diese Chip-Industrie-Einschränkung bekommt, wo es hat, dass man nicht diese High-Speed-Chip geliefert bekommt, aber trotzdem DeepSeek als ein Konkurrenzmodell zu ChatGPT überraschenderweise auch auf ein sehr hohes Niveau herausgegeben hat.
Ja, und wir werden, also es passieren ja ständig weitere DeepSeek-Momente, wir kriegen sie nur nicht mehr so mit, wie das bei dem DeepSeek-Schock war. Denn das ist ja nochmal ein weiterer Punkt, dass China da ein Open-Source-Modell fährt. Sehr stark, extrem. Ja, und das wird eine sehr interessante. Also in der Kombination Open Source, also für alle zugänglich, es werden Daten geteilt, das ist ja auch so ein Ansatz grundsätzlich, wenn wir gleich vielleicht auch nochmal bei der Robotics besprechen. Aber da ist gefühlt, du hast recht, ich habe so tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, müssen wir nochmal vertiefen vielleicht bei dem einen oder anderen Kaffee, aber es ist ein von uns wahrgenommenes zentralistisches System, das aber jetzt in dieser digitalen Welt, warum auch immer, wie gesagt, muss man länger mehr drüber nachdenken, aber doch irgendwie ziemlich organische Strukturen entwickelt und Ganz ehrlich, ich glaube einfach, und wenn man jetzt mit Leuten zuhört, auch in anderen Podcasts und so weiter, die sich mit KI beschäftigen, dieser Ansatz mit Open Source und dieser eher, also ist ja komisch, vielleicht klingt vielleicht komisch zu sagen, aber es ist ja ein eher demokratischer Ansatz. Ich mache KI für alle zugänglich und ich versuche sie überall einzusetzen, auch wenn sie nicht die Über KI wird, aber zumindest unterstützt sie überall ein bisschen und macht das Leben besser für alle.
Und wenn man jetzt heute die aktuelle News zeigt ja auch, China hatte für viele afrikanische Länder jetzt den Importzoll erlassen, während wir wissen, dass gerade Zoll ein hohes Thema, wichtiges Thema ist zwischen USA und vielen anderen Ländern. Also es ist wirklich spannend, das könnte sogar so sein, dass wir sehen China in naher Zukunft als ein Bewahrer von der Marktwirtschaft sein würde für auf der Welt. Das ist ja echt spannend, dass wir zu diesem Thema kommen, habe ich auch nicht gedacht. Aber wir wollen ja heute über die Themen sprechen. Um konkret zu sein, wir haben zwei Themen ausgepickt, von denen du auch schon erwähnt hast. Das eine ist Robotik, das andere ist Low Altitude Economy als Thema bearbeiten, wo wir etwas in die Tiefe gehen und sagen, warum diese beiden Themen vielleicht nicht so ganz auf Radarpunkt von vielen deutschen Unternehmer und Unternehmer sind oder Manager sind, aber durchaus lohnenswert darüber zu sprechen und in China auch vor Ort nicht nur zu sprechen, vor Ort auch sich anzuschauen. Und China und Robotik, das ist das erste Thema. Wo steht das Land heute wirklich? Sind wir noch in der Phase, meine ich damit China, in der Phase der Imitation oder schon bei eigener Innovation?
Also die Nachahmungsphase sozusagen haben wir da lange hinter uns gelassen. Das können wir schon mal so festhalten. Also China ist sehr stark und chinesische Unternehmen bei der Robotik, auch die Anzahl der Unternehmen, das ist auch mal, und auch da wieder selbst, ich weiß gar nicht, ob ich das in der ersten Folge zu Foresight Trips auch schon gesagt habe, aber selbst ein Testinghouse oder Notified Body, wie man auf Englisch sagt, also TÜV, so wie der TÜV Rheinland oder TÜV Nord, die chinesische Version davon, CVC Guangzhou, testet intern und entwickelt intern Software und Roboter, letztendlich auch, um die testen zu können. Aber es ist also, so viele Unternehmen beschäftigen sich auch einfach mit dem Thema. Die werden nicht, also da werden die wenigsten jemals Geld damit verdienen, aber es beschäftigen sich einfach so viele Unternehmen aus verschiedenen Branchen und in verschiedenen Bereichen, auch in der Value Chain damit, dass es eigentlich völlig ausgeschlossen ist, dass sie nicht erfolgreich sind in Gänze, also China selbst, ja, insgesamt. Und die, vor allem die Implementation von der Innovation, also das ist wieder der Punkt, wo wir wieder sind bei der Anwendung, also wirklich das Anwenden nicht bis in die Perfektion im Labor ausprobieren, sondern auch mal was Unfertiges, aber auch bewusst und kommuniziert Unfertiges in den Markt zu bringen, um es auszuprobieren, und die Prozessinnovation beziehungsweise die Lieferketten dahinter ist sowieso klar. Also da hat China den klaren Vorteil. Wenn es überhaupt noch Aufholbedarf gibt, beziehungsweise wir als auch Deutschland und Europa noch eine Nische haben, sage ich jetzt mal, in dem Bereich ist es definitiv die Sensorik und smarte Materialien. Also wie können Roboter tasten zum Beispiel, solche Fragen. Da sind wir einfach sehr stark in der Grundlagenforschung auch und da müssen wir es endlich mal schaffen, dass wir eben diese Grundlagenforschung nicht entweder nach USA verkaufen oder irgendwo anders hin, sondern dass wir die wirklich bei uns behalten und die dann hier auch wirklich nutzen.
Oder so offen sein, dass man mit den chinesischen Anbietern zusammenarbeitet, um diese Technologie, was man hat, Sensor und Materialien, diese Advanced Materialien, auch zu Einsatz zu kommen. Ne? Wenn man jetzt klar erkennt, das macht keinen Sinn, dass ich auch Roboter baue, aber man kann ja trotzdem mit der Roboterbauer zusammen kooperieren.
Genau, richtig. Also ich glaube, das ist auch so ein, ja, sind wir wieder bei diesem Open-Ansatz und Plattform-Ansätzen auch. Es bringt ja nichts, wenn man jetzt das tollste Smart Material hat in der Schublade oder im Labor. Und das wird aber nie eingesetzt. Und weil man es nicht skaliert bekommt oder gar nicht in die Anwendung, in den Markt bekommt, es bringt uns ja gar nichts. Mhm. Ja. Und deswegen, ja, ich denke, Partnering ist ein großes Thema. Ja, wir sehen das ja bei der Automobilindustrie zum Beispiel auch und auch in der Pharmabranche mehr und mehr. Müssen wir da auch in Erwägung ziehen. Und ich weiß aus erster Hand, dass da auch führende chinesische Institute, also Forschungsinstitute und auch Firmen in der Robotik großes Interesse haben, in Partnering zu gehen.
Ich denke allgemein, du hast ja auch in der vorherigen Episode oder in der ersten Episode schon gesagt, dass die Einstellung von den chinesischen Unternehmen, euch zu empfangen, das war sehr offen. Sie haben auch viele sozusagen Informationen hinter der Kulisse gegeben, wie die Technologie angeht. Ne? Und das, ich denke, die Kooperationsbereitschaft ist da. Nochmal zurück auf Anwendungsbereich. Du hast gesagt, es gibt viele, viele Anwendungsbereiche, wo man auch sogar nicht perfekte Roboter zum Einsatz kommt. Was sind so die typischen Anwendungsfelder, die jetzt zu sehen sind?
Ja, also ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Robotern. Mhm. Das muss man immer auch mit bedenken. Und es gibt zum Beispiel Industrieroboter oder Cobots, jetzt dann mehr und mehr, die eben in der Industrie arbeiten. Die gibt es aber auch schon lange, du hast vorhin gesagt, Industrie 4.0, Smart Manufacturing, KUKA, sage ich jetzt mal, so als damit jemand was im Kopf hat. Es gibt Service-Roboter und es gibt Humanoid-Robotics, jetzt sehr stark vereinfacht. Sehr stark im Einsatz sind Service-Roboter. Also Service-Roboter meint im Restaurant zum Beispiel oder im Hotel zum Beispiel Dinge von der Rezeption zum Zimmer liefern zu lassen. Da fährt der Roboter dann selbstständig in den Aufzug und liefert das, klingelt bei dir an der Tür und liefert das ab. Aber auch sehr stark Reinigungsroboter, da sind die Firmen, wenn man sich auch das Produktportfolio von diesen führenden Firmen anschaut, sehr breit schon und das spricht dann immer, also jetzt bei den Anwendungsfeldern sehr breit. Das heißt, die haben dann Reinigungsroboter für Krankenhäuser, für Parkhäuser, für den Außenbereich, für den Innenbereich, für Bildungseinrichtungen, für Teppich, für Nicht-Teppich und so weiter. Und das spricht dann schon allein die Breite des Portfolios mit verschiedenen Sensorik, aber auch mit verschiedenen Reinigungseinheiten, also verschiedenen Funktionalitäten in der Reinigungseinheit. Er spricht dann schon dafür, dass das schon sehr weit entwickelt ist einfach. Ne? Mhm. Und und dann gibt's die Humanoid Robotics. Das wird noch einige Zeit dauern, meiner Meinung nach, wir sehen zwar ganz viele tolle Videos, aber wenn man da mit den Experten spricht, es ist einfach, die müssen ja, das muss man sich vorstellen wie kleine Kinder, die müssen komplett neu lernen, egal was sie tun, auch wenn es einfache Aufgaben sind, müssen sie das erstmal komplett neu lernen. Und das ist auch ein sehr, also wir machen ja im Herbst einen Vorzeit-Trip zu Humanoid Robotics und werden auch die Kollegen von Neura Robotics aus Reutlingen mit dabei haben, auch in China. Und es ist sehr, sehr spannend, weil man mal da reflektieren kann, wie viel wir als Mensch eigentlich lernen. Also intuitiv Dinge, wo du nie drüber nachdenkst. Also jetzt einfach mal, dass wir wissen, wenn ich ein Glas in die Hand nehme, dass das eine gewisse Festigkeit und Schwere hat. Und ich intuitiv weiß, wie ich das anfassen muss. Wenn es ein Plastikbecher ist oder ein Papierbecher, dann weiß ich, dass ich den nicht so fest, und das weißt du einfach, weil du das als Kind schon irgendwie intuitiv gelernt hast. Der Roboter und die KI kann das aber nicht. Ja, die weiß das nicht so intuitiv. Und diese einfachsten Dinge, die müssen die erstmal lernen. Mhm. Und das sind dann einfach, ob das dann in der, keine Ahnung, ob du jetzt so einen Roboter in der Gärtnerei einsetzt oder beim Fenster reinigen oder in der Fabrik, sind komplett verschiedene Welten sozusagen. Mhm. Da ist einfach noch sehr viel Arbeit zu tun. Und da würde ich auch sagen, hat China ein Vorteil auch wieder in Sachen Anzahl der Anbieter oder Anzahl der Firmen, die da an sich mit diesem Thema beschäftigen. Auch sicherlich bei den Lieferketten. Aber grundsätzlich gibt es da auf jeden Fall noch Raum für Konkurrenz, sage ich jetzt mal. Oder es gibt auf jeden Fall noch Raum für uns, auch in Deutschland, wenn wir Gas geben zumindest, dass wir da durchaus mithalten können.
Bei den Roboter hast du diesmal in bestimmte Anwendungsbereich gekommen oder geraten, dass du sagst, diese Anwendung hattest du noch nicht kennengelernt. Diese Hotel-Szenario habe ich ja natürlich kennengelernt. Aber hast du in der Besuchreise, bei den Unternehmensbesuchen irgendwie so eine Szene gehabt?
Also direkt nicht, also gut, ich gucke mir natürlich wahnsinnig viel an, auch Videos und ja. Und lese da schon viel, auch in der Vorbereitung von den Foresight-Trips. Also ich habe jetzt, also eine Sache habe ich gesehen, die mich tatsächlich auch wieder überrascht hat. Es sind jetzt eher Drohnen, aber wie Drohnen zum Gebäudereinigen zum Beispiel eingesetzt werden. Und jetzt nicht mal nur so als Test in irgendeinem Video, sondern man hat es wirklich gesehen, in der Innenstadt auch. Aber jetzt bei Robotern habe ich jetzt eigentlich...
Du kennst dich ja auch ganz gut in der Medical-Bereich aus. Mhm. Ne? Wie sehen eigentlich die Anwendungsgebiete in der Medical-Bereich, diese Operationsunterstützung oder Roboter? Wie ist da der Bedarf oder beziehungsweise der Fortschritt Chinas?
Also Bedarf ist da, glaube ich, groß. Da ist aber so, dass wir, da gehört ja eben nicht nur viel Know-how dazu, also Robotik-Know-how sozusagen dazu, sondern viel medizinisches Know-how. Mhm. Also es ist schon stark interdisziplinär und da ist es so, dass wir auch Japan zum Beispiel schon relativ früh begonnen haben, also mit so OP-Robotern oder Operationsrobotern. Und da würde ich jetzt sagen, dass wir da schon mindestens auf Augenhöhe sind, wenn jetzt, also jetzt in Deutschland oder Europa oder außerhalb von China, sage ich jetzt mal, dass wir da zumindest auf Augenhöhe sind, glaube ich. Also da ist schon auch sehr spezielles Feld. Und da geht es dann wieder um Zulassung. Ne? Also da spielen nochmal ganz andere Faktoren eine Rolle. Das kann man nicht einfach mal so testen. Kannst nicht einfach mal im Hotel rumfahren lassen. Oder auch in der Produktion. Also im Vergleich dazu ist das natürlich ein sehr stark regulierter und sehr, sehr stark, noch stärker interdisziplinärer
Bereich. Auch da denke ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt unter Zuhörer Personen gibt, die aus der Branche kommen, wo Deutschland sehr stark, ich sag mal, das nennen wir als Domain-Know-how, ne? Du hast gesagt, medizinisches Know-how, das ist ja Domain-Know-how. Und dann, wenn man dieses Domain-Know-how hat, aber es fehlt ihnen dann die Robotik-Technologie oder braucht sozusagen noch Unterstützung in dem Gebiet, da sollte man eigentlich auch überlegen, wie kann man so kooperieren, so dass diese Domain-Know-how plus diese Robotik zusammen zu einem neuen Produkt oder einem gemeinsamen Produkt führen kann, sogar, oder du kannst auch, du musst nicht in die Partnerschaft gehen, du musst nur China geschickt nutzen, dass du diese Know-how einkaufst, weil du hast ja vorhin gesagt, China ist ja so, dass es sehr, sehr viele Anbieter gibt in der Robotik. Das heißt, diese Know-how, die für Deutschen, aus der deutschen Perspektive ein Spitzen-Know-how ist, ist sogar in chinesische Markt vielleicht eine Commodity, das ist ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall eine leistbare Technologie. Warum kann man das nicht sozusagen als Weg gehen? Man muss ja nicht das Rad neu finden, Robotik, aber man muss ja seine eigene Stärke, Domain-Know-how nutzen und diese Ware, ich sage mal Commodity-Ware, Robotik-Technik einkaufen und dann kann man höherewertige Produkte oder Dienstleistungen entwickeln. Das wäre so ein auf jeden Fall denkbare Art und Weise, wie man die Zukunft gestalten kann.
Sicher, genau. Und ich gehe noch mal weg von, ich kann ja, wie gesagt, ich kann ja über Deutschland kritischer reden als du, sozusagen. Oder ich gehe mal von der Medizin noch mal weg, gehen wir mal zur allgemeinen Robotik. Ich kann das noch ein bisschen extremer ausdrücken vielleicht. Denn Auch wegen der Regulatorik, die du vorhin schon erwähnt hast, glaube ich, dass es in manchen Bereichen, und Klammer auf, manche deutschen Robotikunternehmen tun das auch bereits, Klammer zu, es notwendig sein wird, aktuell in der aktuellen auch regulatorischen Situation notwendig sein wird, in China Roboter zu testen. Also nicht nur Supply Chain zu haben, sondern sogenannte Data Factories zu haben oder Trainingsunits zu haben, wo Roboter lernen letztendlich. Ich habe das ja vorhin erklärt. Viele Dinge müssen ganz neu gelernt werden. Und da kommst du mit Datenschutz und Kosten und DSGV, also was da alles ein Rattenschwanz an Regulatorik und so weiter hin dranhängt, kommst du, glaube ich, in Deutschland nicht sehr weit.
Nicht nur Regulatorie. Ich habe auch gelesen, es geht dabei auch um Datencenter, was in Deutschland das ja nicht gibt, die bearbeiten zu können, die Daten bearbeiten zu können, die für das Lernen quasi gesammelt werden und verarbeitet werden. Und auch dahinter noch die Energieversorgung für die Datencenter. Mhm. Das hatte Deutschland ja auch nicht. Insofern ist quasi gezwungen, wenn man diesen Bereich praktizieren möchte, das doch woanders zu machen. Für heute. Ja. Vielleicht wird ja die Bundesregierung frühzeitig noch investieren von den Sondervermögen, dass man da Datencenter und Energieversorgung anders aufstellt. Das kann ja noch auch alles passieren, was heute nicht da ist. Wie unterscheiden sich eigentlich die chinesische Herangehensweise an Robotik von den deutschen? Das haben wir schon vieles gesagt. Und gerade in dieses Risikobereitschaft. Wir haben vorhin gesagt, sehr lapidar gesagt, es ist ja für die chinesische Regierung ist einfach, es gibt viele, viele Anbieter, einige von denen wird erfolgreich sein. Das ist ganz top-down gedacht. Aber wenn ich jetzt als ein einziger Player bin in dem Markt, aber durchaus, man muss ja schon bewusst sein über das Risiko und gerne machen, das, was ich da als Unternehmertum bezeichne. Ich bin einer von den mehrere oder mehr Hunderte von Anbietern, die in dem Gebiet schon tätig sind. Und diese Risikobereitschaft von den einzelnen Anbietern, wie kommt das da, dass sie, wissen die über dieses Risiko nicht, dass sie vielleicht scheitern wird? Oder sind sie einfach offener für diese Wettbewerbssituation und sagen wir mal, sind bereiter, irgendwie auf Risiko zu gehen?
Das musst du mir vielleicht, also kannst du vielleicht eher beantworten. Aus meiner Kindererfahrung würde ich schon sagen, dass das ein also auf jeden Fall ein Aspekt ist, ein kultureller Aspekt.
Schon so, ne? Das ist halb voll und halb leer, ne?
Richtig, also wie gesagt, bei uns in Deutschland, vor allem in Deutschland, also das ist ja sogar in der Schweiz und Österreich noch besser sozusagen, aber in Deutschland vor allem. Und das merke ich, also wie gesagt, ich habe da reflektiert ja immer ganz viel, aber wir haben ja immer erstmal, sehen wir erstmal alle Risiken. Also wir werden erstmal eine Liste von Risiken machen und was alles schiefgehen kann. Und in China, wie gesagt, ich war ja auch ein paar Jahre dort, du länger als ich, aber es ist ja schon so, ich habe früher immer gesagt, ja, wenn jetzt ein, weil alle denken ja, kommunistisches Land und so weiter, aber wenn man ja dort war, dann weiß man, jeder möchte ein Lauban, also jeder möchte ein Boss sein, jeder möchte sein kleines, und wenn es nur ein kleines Nudelrestaurant ist oder irgendwas, das ist ja so das höchste Gut irgendwie, ich bin selbstständig, also Selbstständigkeit ist schon richtiges Gut, oder ich arbeite beim Government, okay, weil da habe ich Sicherheit, die gibt es natürlich auch, aber grundsätzlich so, also im Durchschnitt würde ich sagen, ja, dieses Unternehmertum ist ja sehr, sehr stark, oder Händlertum ist auch ja historisch und eben kulturell sehr stark ausgeprägt. Und ich habe immer gesagt, ja klar, du sagst immer, Glas ist halb voll oder halb leer, aber ich habe immer gesagt, wenn jetzt einem Chinesen sein Nudelrestaurant abbrennt, ist mein Gefühl, der steht am nächsten Morgen auf und macht irgendwas anderes einfach. Also der trauert da nicht ewig hinterher, sondern der marschiert weiter und geht da weniger, ne? Also man findet schon irgendwas. Also
dazu fällt mir auch ein Beitrag, sogar, ich glaube, entweder CDF oder ARD, so ein Beitrag über die Autonomous Driving, die in China immer mehr zu kommen. Und man hatte Leute interviewt, die jetzt heute so chinesische Uber, also Didi fahren, die Fahrer sind, die später ja in Gefahr sind, von dieser Technologie ersetzt zu werden, was sie darüber denken. Und da haben die Reporter sich auch überraschen lassen, dass die Fahrer einfach sagen, ja, da muss ich was anderes suchen, was sie für Jobs haben.
Das ist genau dieser Punkt, ja. Also dieses, okay, auch vielleicht pragmatisch, also es ist ein pragmatischer Ansatz. Es kann sich mal was ändern, es kann auch mal, keine Ahnung, ein Stein vom Himmel fallen oder was auch immer, aber ja. man arrangiert sich dann eben sehr schnell mit der Gegebenheit, wie das halt ist oder was passiert ist. Ja. Hat also wesentlich insofern, ist ja nicht so, dass Chinesen grundsätzlich kein Sicherheitsgefühl haben, aber es drückt sich halt anders aus.
Das drückt sich anders aus, das stimmt. Lass uns mal, ich meine, wir können über Robotik, glaube ich, eine einzelne Sendung machen, aber wir wollen ja noch über was anderes sprechen, diese Low Attitude Economy. Das ist irgendwie ein Zungenbrecher. Was bedeutet das überhaupt, das Wort?
Genau, also Low Attitude Economy ist, Achtung, Spoiler, ich habe mal gesagt, oder ich möchte zumindest hier auch mal festhalten, dann könnt ihr später sagen, der Friedrich hat es gesagt, ich glaube, dass Low Altitude Economy der erste englischsprachige Begriff wird, der sich international für eine Branche oder für ein Wirtschaftssystem durchsetzt. Und zwar der aus China kommt. Also ein englischsprachiger Begriff, der in China geprägt wird, der sich international durchsetzen wird.
Okay.
So, das mal als Vorspann sozusagen. Aber Low Altitude Economy bedeutet letztendlich alle wirtschaftlichen Aktivitäten in einem Luftraum bis 1000 Meter. Manchmal wird es bis 3000 Meter erweitert, aber sagen wir mal bis 1000 Meter. Das heißt also Flugtaxen, Drohnen, Drohnenlieferung, Drohnenlogistik, alles was da so rumfliegen und schwirren kann, sozusagen. Also das drückt der Begriff Low Altitude Economy aus. Und da sind wir auch schon so bei einem. Oder was mir auch besonders persönlich an dem Begriff gefällt, ist eben die Betonung der Economy. Also es geht wirklich um kommerzielle oder privatwirtschaftliche und gesellschaftliche Nutzung. Nicht die militärische Nutzung. Wir sprechen ja ganz viel, leider auch wegen des unsäglichen Ukraine-Krieges, viel über Drohnen und Drohnenabwehr und solche Geschichten und Gefahren. Also mir wieder bei Deutschland, Gefahren, Risiken, die von Drohnen ausgehen. Aber die Low-Altitude Economy betont eben diese zivile Nutzung und wirtschaftliche Nutzung von Drohnen und eVTOLs, also Electric Vertical Takeoff and Landing, letztendlich, ich sage immer Flugtaxen, weil das kann man sich einfacher vorstellen. Mhm. Also größere Fluggeräte, die autonom, aber auch mit Personen drinnen fliegen.
Also ich bin da nicht so tief drin, wie du ja schon dich auch positioniert hast in diese Technologiegebiet. Das kann man über LinkedIn auch erfahren. Was ist eigentlich Vorteil von dieser Low Attitude Economy gegenüber den klassischen Logistiklösungen?
Ja, du bist, das ist, man kann es im Prinzip mal vereinfacht übertragen. Was ist der Vorteil zwischen Autofahren und Fliegen? Jetzt wenn du, also im Personentransport, es geht viel schneller und viel.
Es gibt Meilen.
Genau, es gibt Meilen. Es gibt Meilen, es gibt ein Meilen, der große Unterschied ist, es gibt ein Meilenkonto. Nein, genau, also es geht viel schneller und letztendlich auch viel günstiger. Unabhängig davon, wenn man jetzt auch nochmal einen CO2-Footprint nimmt bei den Geschichten, sind alle elektrisch betrieben. Es gibt eigentlich keine. Es gibt wasserstoffbetriebene Systeme auch. Gerade in der Logistik, also wenn es dann richtig um 500 Kilogramm Fliegen oder so geht, also Richtung eine Tonne geht es da sogar schon. Aber das meiste ist also elektrisch. Also insofern könnte man sagen, es ist auch umweltfreundlicher. Ja, das sind so, würde ich sagen, die Vorteile. Ja. Also um einfach mal ein Beispiel zu machen. Es gibt in Deutschland Krankenhäuser, die befördern Blutproben oder andere Proben zwischen zwei Krankenhäusern. Mhm. die liegen links und rechts eines Sees und da fahren jeden Tag mehrmals Taxi durch die Gegend mit Blutkonserven oder irgendwelchen anderen Proben, die man über den See in 10 Minuten einfach fliegen könnte mit einer Drohne, ohne ein Taxi bezahlen zu müssen. Ja? Also jetzt nur mal einfach so ein einfaches, pragmatisches Beispiel.
Wie würdest du in 5 Jahren sehen in diesem Gebiet, wie sehen dann die Anwendungsgebiete in 5 Jahren aus?
In Deutschland oder in China?
Sagen wir mal, beschreib mal eine Vision, das heißt in dem Fall vielleicht China.
Also in China ist es heute schon so, dass es sehr stark in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Und das wird auch extrem zunehmen. Und das sind vor allem jetzt mal, also ich verallgemeine jetzt sehr stark, aber es sind vor allem ist es das Ausbringen von zum Beispiel Pestiziden, aber auch Düngen im Allgemeinen und auch Ausbringen von Saatgut. Das, was in den USA zum Beispiel mit Helikoptern oder viel mit Flugzeugen gemacht wird, normalerweise bei uns ja nicht so oft, aber gibt es bei uns natürlich auch. Oder zum Beispiel, weil ich ja mal in Heidelberg gewohnt habe, wenn gesprüht wird gegen Moskitos am Fluss, dann wird auch Hubschrauber eingesetzt. Das ist natürlich im Vergleich zu einer Drohne wahnsinnig teuer. Und auch ja von den Anforderungen her wesentlich anspruchsvoller mit einem Helikopter zu fliegen. Da muss ja jemand drin sitzen. Die Drohne kann ich am Feld ferngesteuert auf Sicht fliegen. Und es gibt viele, viele Bauern, die das in China schon nutzen. Und das andere, der andere Bereich ist in der Landwirtschaft das Ernten. Also das wirklich einfach, es gibt so schöne Videos, früher zum Beispiel, wenn Fische, wie sagt man denn eigentlich, Fische werden geerntet? Nein,
ich bin schon... Gefischt, aber...
Wenn abgefischt wird, glaube ich, also man sagt abgefischt wird, also wenn der See abgelassen wird und die Fische gefangen werden, ja, dann wurden die normalerweise, also zum Beispiel in so blaue Tonnen.
Zuhörer, ihr könnt vielleicht uns dann nachgang nochmal genau sagen, was für ein Begriff das ist eigentlich, was der Daniel jetzt nicht weiß. Ich bin als Chinese, kann ich auch nicht
helfen. Ja, ich bin manchmal, mein Deutsch verlässt mich manchmal vor lauter Englisch und Versuchen des Chinesisch, im Chinesischen. Also jedenfalls werden die Fische, aber auch Bananen und so weiter irgendwie normalerweise in irgendwie Tonnen zum Beispiel gepackt und dann zur Straße getragen. Also bei 1 oder 2 Leuten, das ist ziemlich schwer. Jetzt kann man halt einfach die Tonne im See voll machen, jetzt mit Fisch zum Beispiel. Und dann fliegt man die Tonne direkt aus dem See auf den LKW, ja, ohne dass nochmal jemand da tragen muss und dann auf den LKW hochheben muss. Also jetzt nur mal einfach auch nochmal so ein einfaches Beispiel.
Okay, und wo hast du in China diesmal gesehen bei Low Altitude Economy?
In China, wie gesagt, in der Landwirtschaft. Also selbst,
ach so, das hast du ja auch
gesehen. Also selbst im Shanghai-Raum, wo du, also wenn man da mal spazieren geht, wir waren ja letztes Mal da auch, also im ländlichen Raum kann man das sehen. Wir haben ja auch Lightshow zum Beispiel gesehen. Also es werden ja in China wird ja, ich weiß gar nicht, wo der Weltrekord mittlerweile ist, aber mit mehreren tausend Drohnen werden dann Lichtshows gemacht. Auch ganz interessant, weil, ja gut, Feuerwerk wurde ja in China erfunden und letztendlich und war auch immer sehr, sehr wichtig. Also ich habe das ja auch noch miterlebt. Aber mittlerweile auch, ja, zur Emissionsreduzierung, also wird das Feuerwerk ersetzt, nicht immer zur Freude von allen, aber es wird auf jeden Fall ersetzt durch Drohnenshows. Das kann man vor Ort auch sehen. Ja, und wir haben ja letztes Mal auch beim OAV-Vorsatztrip unseren Kaffee geordert, also in Shenzhen.
Also als Lieferservice.
Genau, als Lieferservice kann man sich den liefern lassen. Auch wieder ganz, also nur so eine kleine Anekdote, also so ganz, wie man den chinesischen Ansatz und das deutsche Denken. Also man kann da auf einzelnen Routen, das ist ja hochkomplex, also die Drohnen fliegen ja zwischen, muss man sich vorstellen, zwischen den Hochhäusern dadurch, über Straßen und so weiter. Also gibt es bestimmte Korridore, ja, wo die fliegen dürfen. Und Dann gibt es von der Firma Meituan, das ist einer der größten Lieferservices, die diese Drohnenstationen aufgebaut haben. Die Drohne kommt letztendlich, sieht aus wie eine Telefonzelle, landet oben drauf auf dieser Telefonzelle. Da geht oben ein Fach auf und in einem kleinen Aufzug fährt das Paket runter und dann kann man es mit seinem Code auslösen. Aber auch wieder so... Einige Teilnehmer dann, ja, wie ist denn das? Also fliegt die Drohne jetzt schon zum Restaurant und holt beim Restaurant oder bei deinem Coffeeshop, bei Starbucks oder irgendwo, ja, oder Lucky Coffee, den Bubble Tea oder Kaffee oder Cappuccino ab? Ja. Und da ist natürlich die Antwort, nein, das tut sie nicht. Ja, es gibt dann, also aber...
Eine Verteilzentrum.
Genau, also der Prozess ist... Du bestellst es auf deinem Telefon und dann fährt aber ein Scooterfahrer oder ja, ein Scooter, der normale Delivery Guy, ja, der normalerweise auch delivert oder liefert, der fährt zum Coffeeshop und fährt dann den Kaffee zur Drohnenstation, wo es dann auf die Drohne gepackt wird und dann wird es zu dir geflogen.
Ja.
Jetzt kannst du natürlich sagen...
Das macht keinen Sinn.
Genau. Wenn du so ganz stück sagst, so, warum kommt der Rollerfahrer nicht direkt zu mir gefahren? Ja, das ist ja noch nicht perfekt und das ist ja eigentlich nur, das ist ja schon wieder so getrickst und so. Aber ich muss sagen, okay, das ist, du musst ja Daten generieren und Erfahrungen sammeln, wie die Drohne überhaupt da mal fliegt im Stadtgebiet. Ja, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, ich möchte es perfekt haben, dass die Drohne sozusagen end-to-end fliegt, also vom Restaurant direkt zum Kunden. Aber dann musst du das Restaurant auch noch trainieren und dann brauchen die eine Landestation und so weiter und so fort.
Der erste Schritt sozusagen.
Also hat man pragmatisch gesagt, okay, wir holen die ab. Und das ist, ja, es ist nicht perfekt, aber wir lernen auf jeden Fall damit und alle können das schon mal ein bisschen ausprobieren. Das ist auch so ein wichtiger Punkt, finde ich, der oft übersehen wird, dass in China bei solchen Sachen immer ganz stark drauf geachtet, also oder es ist ganz, ganz wichtig, die Kundenperspektive zu haben. Das extreme Kundenansatz letztendlich wirklich den Kunden auch ausprobieren zu lassen, auch wenn es nicht perfekt ist.
Ich denke, wir haben natürlich immer einen Punkt ausgelassen, nämlich die Finanzierbar oder die Finanzierung oder die Kostenaspekt. Ich denke mal, auch da können wir nicht in die Tiefe gehen. Sowohl das Beispiel Meituan, das ist bei vielen dieser Technologie-Startup oder große Innovation, dass in der ersten Phase, dass man gar kein Geld verdient. Und das ist in dem Fall wahrscheinlich auch, wenn das nicht, dass wir schon sagen, das macht keinen Sinn, da verdienen sie durch die Anwendung auch noch kein Geld. Aber entweder leistet sich Meituan selber oder durch chinesische Regierung Subventionen zu bekommen und so weiter und so fort. Aber das sind so insgesamt, muss man natürlich in der Gesamtheit noch sehen. Wir sind bewusst über dieses Thema, aber wir können nicht jetzt intensivieren, weil wir, also zumindest ich, nicht die Hintergrundinformation habe, wie das wirklich konkret ausschaut. Aber ich denke, dass wir das machen müssen, auch aus der deutschen Perspektive, ist klar. Man muss einfach die Lösung finden für die Finanzierung. Und viele Dinge hängen sich ja schon mit einer Perspektive oder Einstellung von einem, ne? Ob man eine Innovation macht oder nicht macht. Wir haben jetzt über zwei Bereiche gesprochen, Robotik und Attitude Economy, das Wort lerne ich noch. und das ist zwei Beispiele, wo man eigentlich eine Offenheit auch braucht für diese Veränderung, für diese Innovation. Und erlebst du bei den Teilnehmern unterschiedlicher Grad von Offenheit? Ich meine, ihr habt quasi eine Gruppe, vielleicht by chance, also bei Zufall entstanden. Ist es ein Querschnitt über deutsche Wirtschaft oder deutsche Unternehmen? Woran erkennst du, wer wirklich lernen möchte und wer nur, musst du nicht namentlich benennen, aber wer nur sozusagen bestätigt haben möchte, was er ohnehin schon denkt?
Also jetzt bezogen auf die Technologien, gerade jetzt, weil wir jetzt gerade über Low Altitude gesprochen haben, da gibt es eine wahnsinnige Offenheit. Also alle, da kommt der Spieltrieb wirklich. Also alle sind da super excited. Wir haben es ja, ich glaube, ich auch letztes Mal schon gesagt, aber ich sage es nochmal, wir haben es ja diesmal geschafft, dass ein Teilnehmer wirklich auch mit so einem Flugtaxi fliegen konnte und das mal ausprobieren konnte. Werden wir in Zukunft auch mehr schaffen, weil...
Aber du hast ja gesagt, es gibt eine Gewichtslimitation.
Ich konnte nicht. Ja.
Bis das 90 Kilo.
Genau, es gibt, glaube ich, also ich sogar dann 87 oder 88 Kilo. Das kommt auch, also das ändert sich auch sehr stark, also weil die jetzt in die Kommerzialisierung gehen. Aber ja, es gibt natürlich gewisse Auflagen einfach. Ne?
Also Gesundheit hilft bei der Innovation, das ist
das. Das stimmt. Genau, aber genau zu der Offenheit, also deine Frage, das ging ja, du meintest ja jetzt eher, dass vielleicht bestimmte Stereotypen oder Vorstellungen bestätigt oder verworfen werden. Jetzt mal grundsätzlich, ich finde es, und das ist ja auch völlig legitim, und dafür sind letztendlich Foresight-Trips auch da, dass man durchaus auch was bestätigen will, was man vorher sich überlegt hat. Also da, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich ist es immer schön, wenn man was Neues lernt, aber es ist durchaus gut auch, also oder sagen wir es mal so, umgekehrt, ich bin ja froh, wenn Unternehmen bei uns auf dem Foresight-Trip mitkommen und das, was sie sich vorher analysiert haben und überlegt haben für sich selber, bestätigt finden. Das ist eigentlich auch ein guter Erfolg dann. Und das ist auch völlig legitim. Grundsätzlich habe ich aber das Gefühl gehabt, also dass alle lernen wollten, die jetzt da dabei waren. Also es wird ja auch Zeit und Geld investiert, da mitzufahren. Und es gibt, ich sag mal so, es gibt zwei Arten, oder grundsätzlich, vielleicht gibt es so jetzt in meiner Wahrnehmung, das ist ja auch nur meine subjektive Wahrnehmung, zwei Typen von, grundsätzlich Typen von Teilnehmern, also oder drei, sagen wir mal so, grundsätzlich welche, die komplett offen sind, also die wirklich einfach sagen, wow, ich das ist für mich die ja ein bisschen so wie Alice im Wunderland, also ich guck mir alles an und ich will alles lernen und aufsaugen, das gibt's. Dann gibt's welche, die sehr einfach speziell auf die Wirtschaft schauen, sehr pragmatisch. Und es gibt natürlich solche, die, ich gehöre ja auch dazu letztendlich, du hast das vorhin auch schon gesagt, also Wirtschaft und politisches System oder Politik, das ist so auch gerade in der heutigen Zeit, in den geopolitischen Situationen, und mit dem Aufkommen des asiatischen Jahrhunderts wahrscheinlich nicht wirklich zu trennen. Und ja, und da gibt es natürlich dann schon hier und da auch Überraschungen, glaube ich, gerade für die letzte Gruppe. Also gerade wenn man so, das merkt man schon, du hast schon recht, also es gibt natürlich Teilnehmer, die so auch ein bisschen bestätigt sehen wollen, dass, also oder danach suchen, wo jetzt die kommunistische Partei, ja, also wo da Beijing jetzt den Einfluss hat, wo da genau der Einfluss ist. Und das, gerade wenn man natürlich in Südchina unterwegs ist, dann findet man den Einfluss gar nicht so einfach.
Man muss genau suchen, ne?
Ja, genau. Also man muss schon sehr genau suchen. Beziehungsweise ist es halt eher so, dass wir auch sehr stark Wert darauf gelegt haben. Ich habe ja zum Beispiel auch immer sehr gerne meinen ehemaligen Kollegen Peter Hillis dabei aus Guangzhou, der mittlerweile fast, ich glaube, mindestens 25 Jahre in China lebt und dort auch die Regierung berät, der einfach auch aus der historischen und wirtschaftlichen Perspektive immer wieder gute eigene Erfahrungen reinbringt und auch aus der Innenperspektive sehr gut vermitteln kann, als Deutscher, der exzellent Mandarin und auch ein bisschen, oder mehr als ein bisschen, aber Kantonesisch auch spricht, der auch wirklich aus der Innenperspektive der Regierung, wie die aus der Regierungsperspektive das alles wahrgenommen wird und der Wirtschaftsförderungsperspektive, da immer sehr gute Einblicke und Perspektiven liefern kann. Und das ist mir immer auch ganz wichtig, weil da gibt es dann doch die ein oder anderen Überraschungen. Zum Beispiel, ich lerne auch von Peter jedes Mal irgendwas. Mir war das nicht so bewusst, in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2007, 2008 haben wir natürlich, wir haben vielleicht alle noch das Bild von Frau Merkel und Herrn Steinbrück im Kopf, die da standen mit, wie wir heute wissen, durchaus wackeligen Knien, als sie gesagt haben, die Konten sind sicher, ja, oder die Banken sind sicher, oder die Vermögen sind sicher. das haben wir alles noch im Kopf, aber keiner, also ich zumindest nicht, wenige von uns werden wissen, was da eigentlich in China los war, denn China hat mit am stärksten darunter gelitten und insbesondere der Arbeitsmarkt in China hat mit am stärksten darunter gelitten und weltweit unter dieser Wirtschafts- und Finanzkrise, weil China so stark exportabhängig war. Und Peter hat das so erklärt, also auch mit Statistiken hinterlegt, wie viele tausende Unternehmen da bankrott gegangen sind innerhalb von kürzester Zeit, also in ein, zwei Jahren einfach verschwunden sind. Und dann aber auch ganz strategisch gesagt wurde, okay, wir waren jetzt so exportabhängig, es darf uns nicht nochmal passieren. Wir müssen ganz brutal investieren in Innovation. Wir müssen selbstständig innovativ sein und unabhängiger sein. Das fing also damals schon an, also 2007, 2008. Wir sehen immer die heutigen Ergebnisse, aber das ist ja auch schon fast 30 Jahre her, 20, 30 Jahre her.
Ja, das zeigt, wir müssen unbedingt den Peter bei Gelegenheit auch mal einladen in unsere Runde,
Ende
von der Episode. Und ich denke, um das abzurunden, die Foresight-Trip dient auch dazu, dass man offener wird. Man braucht ja manchmal einen Tapetenwechsel, um aus dem Alltag rauszukommen und noch offener zu sein. Und ich denke, das ist auch wichtig. Da habt ihr einen guten Beitrag und insofern, ich denke, das war ein cooles Gespräch und in einigen Themen sind wir unerwarteterweise vorbeigekommen, aber trotzdem, das war nett, viel gelernt und danke dir nochmal. Heute ist ja, wie gesagt, Silvester, habe ich schon ein paar Mal gesagt, du musst unbedingt zum Zug und nicht das Abendessen zu verpassen. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend und frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr, Xin Yan Kuai Le.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.